Highway to Hell oder doch eher Rainbow Road? Studium hat viele Gesichter und die unterschiedlichsten Motivationen. Mit Studentenfutter wollen wir, Alicia
und Caro,
euch genau diese näher bringen, informieren, unterstützen und über andere Wege sprechen. Da wir an unterschiedlichen Universitäten studieren und mit den verschiedensten Gästen sprechen, ist für jeden was dabei. Fangen wir also direkt mit dem ersten Teil, nämlich unserer Vorlesung an.
In dieser Sendung sprechen wir dafür mit Larissa und Laura mit Fokus auf den Studiengang Anglistik. Stellt euch und euren Studiengang doch mal bitte in einer Minute vor.
Okay, hi, mein Name ist Laura, neben mir sitzt Larissa und wir studieren Anglistik an der Uni Erfurt, beziehungsweise ich bin tatsächlich schon fertig mit meinem Anglistikstudium. Larissa ist jetzt im 6. Semester und ja, wir wollen heute ein bisschen über Anglistik als Studiengang reden. Dabei ist natürlich die Frage, okay, worum geht's im Anglistikstudium? An der Uni Erfurt hat man so drei Richtungen, die man abarbeitet. Zum einen englische Sprachwissenschaft, dann natürlich Literatur, also vor allem britische und amerikanische Literatur. Und der dritte Teil ist Sprechen und Hören, also quasi Anwendung.
Okay, so in English, next to me is Laura. My name is Larissa. And Laura was, I currently am, a student of English at the University of Erfurt. Laura has finished her studies and is now doing her master's in linguistics. And I'm in my sixth semester. And the English studies at the University of Erfurt, they consist of English linguistics. So talking about language, analysing why we speak the way that we speak, and thinking about the way that language is made up. So syntax, for example. We also have English literature, talking about books and poems. And we also have some courses that have the goal of getting us to practice the language, speaking, reading, listening.
Was hat euch denn so ursprünglich an der englischen Sprache bzw. an der englischen Literatur fasziniert?
Ja, also bei mir war es vor allem, dass ich in der Schule den Englischunterricht einfach immer sehr mochte. Und ehrlich gesagt, nach meinem Abitur nicht wirklich wusste, was ich studieren sollte oder was ich studieren möchte. Und dann war mein Gedanke so, ja, okay, ich mochte den Englischunterricht in der Schule und im Nebenfach hatte ich Sozialwissenschaften. Also das kam auch daher, dass ich den Politikunterricht einfach immer sehr mochte. Aber nichtsdestotrotz mochte ich halt auch einfach englische Literatur immer sehr und englische Filme. Ich schaue meine Filme auch immer auf Originalsprache. Und ich dachte mir so, ja okay, wäre eigentlich mal ganz interessant, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und mehr darüber zu erfahren.
Ja, bei mir war es ursprünglich ungefähr derselbe Beweggrund. Also ich habe ursprünglich was ganz anderes studiert. Ich habe begonnen, Primarpädagogik, also Grundschullehramt, mit Anglistik im Nebenfach zu studieren und habe dann aber nach dem ersten Jahr irgendwie gemerkt, dass das Grundschullehramt nicht so wirklich mein Ding ist. In der Anglistik fand ich aber besonders die Linguistik ganz, ganz toll. Und deshalb bin ich dann einfach zur Anglistik im Nebenfach geswitcht, habe jetzt Germanistik auch im Hauptfach. Die beiden ergänzen sich eigentlich sehr gut. Ja, und jetzt kann ich den ganzen Tag über Sprache recherchieren und das finde ich ganz super.
Darf ich gleich da mal direkt einhaken? Du hast gesagt, Englischunterricht war für dich so ein Anhaltspunkt, das zu studieren, bei dir ja auch irgendwie. Wie unterscheidet sich denn das Studium von Anglistik eigentlich so vom Englischunterricht? Gibt es da so einen Unterschied? Oder ich meine, klar, es ist Studium, aber inwieweit ist so der Englischunterricht vergleichbar mit dem Studium?
Ich finde, der Englischunterricht ist wirklich nur bis zu einem gewissen Grad vergleichbar. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, im Englischunterricht in der Schule lernt man ja wirklich von Grund auf neu zu sprechen. Man lernt von Grund auf diese Sprache und man fokussiert sich dann natürlich darauf, korrekt zu sprechen, korrekt die Sprache zu verwenden. In der Anglistik wird so ein bisschen davon ausgegangen, dass man das dann eben schon kann. Man muss Englisch natürlich nicht perfekt sprechen. Niemand geht davon aus, dass man ein Muttersprachenlevel an Englisch hat. Aber wie schon gesagt, man startet im ersten Semester direkt mit der Linguistik rein. Da untersucht man dann beispielsweise die Laute, also Phonetik. Man untersucht die Laute, aus denen die englische Sprache besteht. Und dann arbeitet man sich so ein bisschen hoch. Dann analysiert man Worte, dann analysiert man den Satzaufbau. Und das ist eben nochmal was ganz anderes. Das geht viel, viel tiefer in die ganze Sprachtheorie rein, als man im Englischunterricht tatsächlich jemals kommt.
Ja, genau. Und bei der Literatur ist es eigentlich genauso. Also natürlich liest man im Englischunterricht manchmal Bücher oder Gedichte oder ähnliches. Aber da könnte man auch sagen, ja, man geht halt tiefer. Man guckt sich da auch die genauen Metaphern an oder generell, wie die Bücher aufgebaut sind, die narrativen Strukturen. Und das sind zum Beispiel Sachen, die wir im Englischunterricht nie gemacht haben.
Das, was ich meinen würde, dass am ehesten an den traditionellen Englischunterricht rankommt, sind die Sprachkurse, die man im Laufe des Studiums belegt. Also das Ziel des Studiums ist es quasi, oder eines der Ziele des Studiums ist es quasi, ein C1-Level im Englischen zu erreichen. Und dafür belegt man mehrere Sprachkurse. Und da lernt man dann tatsächlich, mit Kommilitonen zu sprechen und verschiedene Register zu nutzen. Also wie spreche ich jetzt beispielsweise in einem formellen Kontext und in einem informellen Kontext? Da übt man dann eben auch das Listening und das Reading nochmal am ehesten. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Aber die nehmen halt nicht den Großteil des Studiums ein. Die macht man meistens eher nebenbei.
Ja, und was man zu den Sprachkursen auch noch sagen kann, dass, soweit ich das beurteilen kann, bis auf eine Ausnahme, die meisten Dozierenden selber Muttersprachler sind. Also wir haben einen, der ist aus Schottland, zwei aus den USA, drei aus den USA. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau, wirklich mit Muttersprachlern diese Sprache zu üben, anstatt nur in Anführungszeichen mit einem Englischlehrer, der das an einer Universität in Deutschland gelernt hat oder einer Englischlehrerin.
Ihr habt eben schon vom Lesen in der Schule geredet oder du hast den Teil des Readings in Sprachkursen erwähnt. Aber wie viel würdet ihr sagen, lest ihr in eurem Studium tatsächlich oder greift ihr auch auf andere Formen der Medien zurück?
Es kommt ein bisschen auf die persönliche Auswahl der Kurse an, würde ich sagen. Da kommt man mit dem Studium natürlich rein. Also insgesamt muss man sagen, es ist ein geisteswissenschaftliches Studium. Man liest also nicht unbedingt wenig. Besonders die Literaturkurse bestehen natürlich daraus, bauen darauf auf, dass man verschiedene Bücher, verschiedene Texte liest und die dann eben auch analysiert. Ohne das kann man diese Kurse nicht machen. In anderen Kursen liest man dann eben eher wissenschaftliche Texte und diskutiert diese Texte, diskutiert eher den Inhalt dieser Texte als den Aufbau. Also ich würde schon sagen, dass man relativ viel liest, aber ich bin da ziemlich gut reingekommen und ja, dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, welche Kurse man sich auswählt. Also man bekommt dann schon relativ schnell mit, in welchen Kursen, von welchen Dozierenden man mehr, mal weniger gelesen wird. Und dann kann man sich die natürlich so legen, dass das zeitlich auch passt.
Ja, und gerade bei den Literaturkursen ist es auch sehr unterschiedlich. Es gibt Dozierende. Ich hatte einen Kurs, da musste ich innerhalb eines Semesters 3 Bücher lesen. Also auch 3 relativ dicke Bücher. Dann gibt es aber auch Dozierende, die behandeln in Abschnitten ein Buch. Dafür muss man natürlich dafür aber auch zusätzlich mehr wissenschaftliche Arbeiten über zum Beispiel halt Stilmittel oder ähnliches lesen. Also insgesamt, wie die Larissa schon gesagt hat, ist es abhängig vom Kurs, von den Dozierenden und wie viel man sich selber auch zutraut.
Und wie aktuell ist das Studium in den Inhalten? Also man sieht ja die ganze Zeit auch die politische Lage in den USA, Großbritannien, da passiert ja auch gerade relativ viel. Findet das Einklang in euer Studium oder gerade wenn ihr jetzt auf Literatur euch bezieht, sind das eher dann so Klassiker wie Romeo und Julia, die ihr da liest und analysiert?
Ich würde zu beiden, was du gesagt hast, ja sagen. Also gerade in den Sprachkursen ist es so, dass da auf jeden Fall aktuellere Themen behandelt werden. Und da kommen auch wieder die MuttersprachlerInnen dazu, die natürlich dann nochmal eine andere Sicht oder deren persönliche Sicht darauf geben können. Und ja, bei den Literaturkursen ist es dann natürlich aber auch so, dass Klassiker gelesen werden. Und auch da gibt es wieder Dozierende, die dann trotzdem eher modernere Bücher wählen. Aber ich denke, zumindest von den Kursen, die ich gemacht habe, waren es größtenteils eher ältere literarische Werke, die wir behandelt haben.
Das war bei mir ungefähr genauso. Also ich hatte beispielsweise einen Kurs, in dem wir Shakespeares Werke behandelt haben. Da haben wir dann zwei Bücher von Shakespeare, also zwei Texte von Shakespeare gelesen. Ich hatte aber auch einen Kurs, in dem wir beispielsweise Neurodiversität und Detective Fiction behandelt haben. Und das ging dann eben von Arthur Conan Doyle, also Sherlock Holmes, bis zu irgendeinem modernen Kinderbuch, in dem dann eben der Protagonist Autismus hatte und das auch so dargestellt wurde. Also es kommt wieder sehr, sehr drauf an, welche Kurse man belegt. Aber es gibt eigentlich zu jedem Interesse, würde ich sagen, die unterschiedlichsten Kurse. Und die Kurse, die wechseln natürlich auch per Semester. Also ich würde sagen, besonders in der Literaturwissenschaft kommen eigentlich jedes Semester neue Kurse dazu.
Mhm. Oh mein Gott, da fällt mir aber gerade ein, weil du das auch mit Shakespeare erwähnt hattest. Ich hatte sehr wahrscheinlich bei demselben Dozenten und hatte auch so einen Kurs, der ähnlich aufgebaut war. Also wir hatten über britische Royalty geredet und haben da natürlich auch zum einen über zum Beispiel Shakespeare, King Lear geredet, mussten das lesen. Und andere hatten dann wieder als zum Beispiel Vortragsthemen die Serie The Crown oder haben über, wie die royale Familie in Großbritannien gerade aufgenommen wird, geredet. Also ich denke, zumindest bei uns ist es schon sehr aktuell.
Ihr habt jetzt mehrfach vom verschiedenen Aufbau der Kurse geredet, dass Professoren Themen unterschiedlich behandeln oder auch mit unterschiedlichen Mitteln angehen. Aber welche Seminare, Kurse präferiert ihr denn generell?
Das ist bei mir definitiv die Linguistik. Also ich liebe Linguistik, deshalb bin ich ja zur Anglistik überhaupt erst gewechselt. Was mir besonders liegt, was ich besonders gerne mache, ist beispielsweise die Soziolinguistik. Und in der Soziolinguistik bzw. in der Dialektologie schaut man sich verschiedene Akzente, Dialekte, Varietäten, wenn man das Ganze wissenschaftlich sagen will, an und überlegt, warum sprechen diese Leute jetzt so, wie sie gerade sprechen. Und das sind natürlich teilweise regionale Unterschiede. Die Leute im Norden von England sprechen anders als die Leute im Süden von England. Aber das sind dann eben auch wirklich oder Leute sprechen teilweise auch wirklich so, wie sie sprechen, um sich eine Identität anzueignen. Um beispielsweise zu sagen, ja, ich spreche jetzt AAVE, also African American Vernacular English beispielsweise, um zu zeigen, dass ich ein Teil der schwarzen Community in Amerika bin. Das schaut man sich in der Soziolinguistik an und das finde ich super cool und interessant.
Ich muss sagen, vielleicht ist es ein bisschen kontrovers, weil ich ja jetzt im Master Sprachwissenschaft studiere, aber im Anglistikstudium mochte ich tatsächlich die Literaturkurse mehr und gerade da auch tatsächlich die alten Klassiker. Ich mochte Shakespeare immer sehr und mochte es, mich da reinzufuchsen und zu gucken, wie die Bücher aufgebaut sind und welche Stilmittel benutzt werden. Mag aber auch tatsächlich die Soziolinguistik sehr. Also jetzt im Master ist das auch etwas, worauf ich mich gerne fokussiere.
Da direkt mal nachgehakt, also bei dem linguistischen Teil, beim Gebrauch von Sprache und dem Aufbau, da hast du jetzt erzählt, bei der Soziolinguistik, da lernt man so richtig die Verwendungszwecke oder wie was verwendet wird. Was war so die interessanteste Regelung, die dir da so im Kopf geblieben ist? Oder vielleicht auch so das interessanteste Phänomen, du hattest ja gerade eben schon eins angesprochen, aber wo du gesagt hast, das war für dich eine Neuheit oder daran hättest du nicht gedacht, dass es sowas gibt.
Ich glaube, was mir da direkt als erstes einfällt, sind Anti-Languages, also Anti-Sprachen, wenn man das so übersetzen kann. Und das sind quasi Sprachen, Dialekte, die aber genutzt werden, um sich absichtlich von einer anderen Sprachcommunity abzugrenzen. Ich erkläre das jetzt vielleicht am besten mal anhand von einem Beispiel. In England gab es in den 1970ern, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber da gab es eine Anti-Language, die nannte sich Polari. Und Polari wurde von der LGBTQ-Community genutzt, um in einer Art Geheimsprache miteinander kommunizieren zu können. Also die haben bestehende Worte beispielsweise umgedreht oder Anagramme daraus gemacht oder ganz neue Worte sich ausgedacht und haben dann innerhalb dieser Sprache mit diesen Worten untereinander kommuniziert, um sich erstens gegenseitig zeigen zu können, dass sie zu dieser Community gehören, dass sie quasi safe sind und aber auch gleichzeitig, um sich nach außen hin abzugrenzen, um sich erstens mal unverständlich zu machen oder um zu bewirken, dass Leute, die nicht zu der Community gehören, sie nicht verstehen können. Das war so das, was mir jetzt am ehesten eingefallen ist. Es gibt noch tausende andere Phänomene. Die sind alle ganz, ganz toll. Also ich könnte jetzt noch ganz viel weiter erzählen, aber Laura, ich weiß nicht, ob dir jetzt noch was einfällt.
Du hast eigentlich schon was ganz Gutes gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt
top. Aber vielleicht bei dir dann konkret die Frage, welchen Klassiker fandest du denn am besten? Oder was? Welche Analyse von einem Klassiker ist dir besonders im Kopf geblieben? Das war ja dein Lieblingspart aus dem Studium.
Muss ich jetzt tatsächlich kurz nachdenken. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Frankenstein von Mary Shelley nehmen. Da haben wir haben das wirklich zu Tode analysiert. Und das ist jetzt schon, ich glaube, 4 oder 5 Jahre her. Deswegen könnte ich nicht mehr genau sagen, worauf wir uns genau fokussiert haben. Aber ich fand das Buch erstmal sehr interessant. Also es war ein Kurs generell zu Gothic Fiction. Und wir haben zum Beispiel auch Othello gelesen, was ja dann auch wieder von Shakespeare ist. Ja, aber also ich fand das Buch sehr gut. Ich mochte die Analyse, also da auch wieder so ein bisschen dieses soziolinguistische, soziopolitische, das Bild von Frankenstein als Monster und wie das in die aktuelle Zeit und die heutige Zeit eingebaut werden kann, fand ich sehr interessant. Und bei Frankenstein selber ist natürlich auch, also die Benutzung der Worte, wie Mary Shelley schreibt, das sind generell Gothic Fiction kreiert natürlich so eine sehr eindrucksvolle Atmosphäre. Und gerade bei Frankenstein fand ich das einfach immer sehr schön.
Wie sind die Kommilitonen in eurem Studiengang so drauf? Merkt ihr sehr krasse Unterschiede oder seid ihr vielleicht doch alle ein bisschen gleich eingestellt?
Also man muss natürlich sagen, Larissa und ich sind keine Lehramtsstudenten und haben ja bis auf 1-2 Ausnahmen auch, oder beziehungsweise generell von den Leuten, die wir aus dem Anglistikstudium kennen zumindest ich nicht so viele Lehramtsstudierende. Und ich finde, da sind wir auf jeden Fall schon ein bisschen anders als die. Also wir sind ja auch im Fachschaftsrat und dadurch haben wir natürlich noch mal ein bisschen eine andere Sicht darauf, aber uns fällt zum Beispiel auf, dass, wie sage ich das am besten, dass so dieses Engagement bei bestimmten Leuten nicht da ist, was jetzt aber auch vielleicht natürlich daher kommen könnte, dass ein Lehramtsstudium natürlich auch noch mehr Zeitaufwand einnimmt.
Dazu muss man vielleicht sagen, dass der Anglistikstudiengang bzw. die Leute, die Anglistik im Hauptfach haben, einfach sehr, sehr klein ist. Ich glaube, in meinem Jahr, also die Leute, die im selben Semester sind wie ich, gibt es vielleicht 5, 6, 7 Leute, die das nicht auf Lehramt studieren. Das heißt, wir sind auch nicht unbedingt eine große Community auf dem Campus. Die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, die dasselbe studieren wie ich, fand ich eigentlich alle ziemlich sympathisch. Ich glaube, das, was uns alle verbindet, ist so ein bisschen, dass wir alle sehr gerne Anglizismen nutzen oder einfach irgendwann mal ins Englische switchen. Das wurde mir auch schon gesagt, fällt von außen ein bisschen auf. Aber ja, insgesamt muss ich sagen, habe ich jetzt noch niemanden kennengelernt, der super unsympathisch war oder so. Also vielleicht ist die Vernetzung untereinander nicht unbedingt die allerbeste, aber ich würde auf jeden Fall sagen, alle sehr sympathisch.
Ihr habt jetzt schon oft vom Lehramt gesprochen und habt auch festgestellt, dass es die Mehrheit ist, die es auf Lehramt macht. Es gibt ja immer so Klischees von wegen, ja, mit dem Studiengang, da wirst du Taxifahrer. Wie oft begegnet ihr vielleicht auch so kritisch formuliert dieser Frage, was willst du damit später machen?
Gerade auch jetzt, wo du ja schon im Master bist, also dir die Frage noch ein bisschen rausschieben konntest mit dem Masterstudium. Aber kannst ja auch kurz noch mit drauf eingehen, wie sich der Master vielleicht auch vom Bachelor unterscheidet.
Ja, also diese Frage mit, was machst du damit, die habe ich sehr oft bekommen. Beziehungsweise, wenn ich von Anglistik damals erzählt hatte, kam immer zuerst die Frage, willst du damit Lehrerin werden? Dann habe ich immer gesagt, nein. Und dann kam immer die Frage, ja, was denn sonst damit? Und dann war meine Antwort meist, ja, ich schau mal. Ich würde schon sagen, dass der Master anders ist. Er ist natürlich nochmal anspruchsvoller, aber jetzt im Master habe ich natürlich den Fokus auf die Sprachwissenschaft, habe aber nicht nur englische Sprachwissenschaft, sondern jetzt auch plötzlich deutsche noch dazu. Und würde schon sagen, dass es sich dahingehend zumindest vom Grundstudium unterscheidet, weil ich natürlich jetzt weniger Literatur, also beziehungsweise ich lese mehr wissenschaftliche Literatur und weniger Romane oder Novellen oder Dramen, habe aber dadurch, dass ich im Master auch einen Sprachkurs machen muss, tatsächlich trotzdem weiterhin die Sprachkurse. Ich habe mich tatsächlich auch dazu entschieden, nochmal einen Englischsprachkurs zu machen. Einfach aus dem Grund, dass mein letzter zu dem, also jetzt dieses Jahr 3 Jahre her ist. und ich schon gemerkt habe, dass dieses Sprechen fehlt. Genau, deswegen, also Sprachkurse habe ich auf jeden Fall weiterhin und das hat sich nicht groß geändert. Ja, und was will ich damit machen? Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja Politikwissenschaft im Bachelor und habe auch mein Praktikum bei einer politischen Stiftung gemacht. Und so allgemein fände ich trotzdem politische Arbeit immer noch am interessantesten. Vielleicht Sprachberatung fände ich ganz interessant oder generell einfach, ja, so blöd das vielleicht klingt, irgendwas mit Sprache im politischen Bereich.
Also ich bekomme auch sehr, sehr oft die Frage, was ich später mit meinem Studium anfangen möchte. Da hatte ich auch lange Zeit ehrlicherweise gar nicht unbedingt so eine Antwort drauf. Ich glaube, das Naheliegendste, wenn man wirklich tief in der Sprachwissenschaft oder so drin steckt, ist es, einen Master zu machen und danach vielleicht in die Forschung zu gehen oder so. Ich habe jetzt seit einigen Monaten aber tatsächlich auch den Journalismus für mich entdeckt. Das ist natürlich ein Feld, in das man gehen kann. Das würde ich auch super, super gerne machen. Aber ansonsten ist Anglistik halt ein geisteswissenschaftliches Studium. Das heißt, man erlernt super, super viele Sachen. Man erlernt super, super viele Kernkompetenzen. Und damit stehen einem eigentlich sehr viele Felder offen, muss ich sagen. Ich glaube, auf der Website von der Uni Erfurt steht ansonsten noch, dass man in Museen arbeiten kann. Aber man kann auch in die Politik gehen, wie Laura schon gesagt hat.
Verlage oder ja, Redaktionen, Bibliotheken suchen eigentlich auch immer Leute.
Ja, also es gibt insgesamt, glaube ich, sehr viel mehr Optionen, als man sich direkt am Anfang bewusst ist.
Vielleicht als größere Frage, wie kann man sich so Prüfungsleistungen bei euch im Studium vorstellen? Also ist das jetzt, also gerade wenn es so ein sprachwissenschaftliches Studium ist, ist das wirklich viel auf so Sprache ausgelegt? Also habt ihr viele mündliche Prüfungen, wo ihr auf Englisch sprechen müsst? Oder sind das jetzt doch eher Textanalysen? Also das Studium klingt ja in Bereichen unglaublich groß. Wie sind so die Prüfungsleistungen verteilt? Auf was müssten sich Leute einstellen, die dieses Studium jetzt beginnen wollen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn wir jetzt bei den Sprachkursen anfangen, die man eben macht, um ein C1-Level zu haben, dann hat man am Ende des Semesters einfach diese normalen Sprachprüfungen. Die sind so ein bisschen aufgebaut wie das Abitur, habe ich das Gefühl, ja. Das Englisch-Abitur. Das heißt, man hat einen Listening-Teil, da kreuzt man dann Sachen an oder gibt eigene Antworten. Man hat einen Writing-Teil, da schreibt man einen kurzen Essay. Man hat auch einen Speaking-Teil. Genau, aber ansonsten ist es einfach sehr, sehr unterschiedlich. In den ersten zwei Semestern hat man noch ziemlich viele Klausuren. Später habe zumindest ich dann einfach sehr viele Hausarbeiten geschrieben, wo man sich dann eigene Themen aussuchen kann, die einen sehr interessieren und da einfach nochmal tiefer reingehen kann. Ich hatte aber auch schon eine mündliche Prüfung, eine einzige, nach dem zweiten Semester, die dann auf Englisch stattgefunden hat und wo es dann wirklich einfach darum ging, Inhalte aus dem Seminar wiederzugeben. Also sehr unterschiedlich, man kann sich das auch wie alles andere eigentlich so ein bisschen aussuchen.
Ja.
Steht ja eigentlich auch immer schon fest, bevor man den Kurs belegt, aber
ja, genau. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei mir war es ähnlich. Ich hatte, glaube ich, mehr Referate, beziehungsweise in vielen meiner Kursen war es so, dass ich ein Referat halten musste und dann über dieses Thema, was ich mir ausgesucht habe, nochmal eine Hausarbeit geschrieben habe. Das war aber auch nur bei den großen Modulprüfungen so wirklich mündliche Prüfung. Also ich hatte eine mündliche Prüfung plus halt dann nochmal diese große C1-mündliche Prüfung am Ende des Studiums.
Und bei Hausarbeiten sind wir genau bei dem Stichwort, auf das ich jetzt zurückgreifen würde. Und zwar haben wir euch im Vorhinein gebeten, eine Hausarbeit oder Ähnliches aus dem Studium mitzubringen, die euch besonders im Gedächtnis geblieben ist, und würden euch jetzt einfach mal bitten, da ein bisschen drüber zu erzählen.
Also, dann würde ich vielleicht einfach kurz von meiner Bachelorarbeit erzählen, die ich momentan schreibe. Und zwar fokussiere ich mich in dieser Bachelorarbeit auf verbale Mikroaggressionen. Und dazu müsste ich vielleicht einfach mal ganz kurz erzählen, was Mikroaggressionen überhaupt sind. Das ist immer so die erste Frage, die ich da bekomme. Und das würde ich vielleicht einfach mal ganz kurz als eine Art Undercover-Beleidigung definieren. Das heißt, das sind kleine Slights, das sind kleine Beleidigungen an eine Person, weil diese Person einer Minderheit angehört. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich Laura einfach sage, ja, Laura, ich mag deine Haarfarbe nicht, was nicht stimmt. sondern das sind tatsächlich, dass die können rassistisch sein, die können sexistisch sein, die können homophob sein und sie sind eben wirklich basierend auf nicht persönlicher Identität, sondern Identität, die eben dieser Minderheit angehört. Und ich schaue mir dabei ganz spezifisch Mikroaggressionen gegen Frauen an und schaue, wie die von Drittpersonen wahrgenommen werden. Ich habe dafür eine Umfrage erstellt und innerhalb dieser Umfrage habe ich verschiedene Szenarien erfunden, basierend auf der Literatur natürlich, aber das sind theoretisch alles fiktionale Szenarien, in denen eine männlich gelesene Person einer weiblich gelesenen Person eine Mikroaggression entgegenbringt. Die Leute, die ich befrage, die sollen diese Mikroaggression anhand ihrer persönlichen Wahrnehmung bewerten. Und ja, ich schaue mir halt einfach an, wie unterscheiden sich diese Ergebnisse je nach Geschlecht der bewertenden Person, je nach Intensität der Mikroaggression oder auch je nachdem, ob die bewertende Person vielleicht noch anderen Minderheiten angehört. Ob das einen Einfluss darauf spielt, ob diese Mikroaggression stärker oder weniger stark wahrgenommen wird. Bisher habe ich noch keine Ergebnisse, die Umfrage läuft noch. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was ich daraus finden werde. Ich glaube, ich habe gute Chancen, da große Lücken in der Wahrnehmung zu finden.
Bleiben wir direkt mal bei Bachelorarbeit. Ich habe meine nämlich im Literaturbereich geschrieben. Beziehungsweise ich habe zu dem Zeitpunkt sehr gerne so Dark Academia Bücher gelesen und eines der Vorreiter dafür ist ja The Secret History von Donna Tartt, beziehungsweise die geheime Geschichte von Donna Tartt und war, also ich hatte das ein halbes Jahr davor gelesen und war so, ja okay, dieses Buch hat genug Seiten und genug Inhalt, um darüber zu schreiben, habe ich mir das einfach mal ausgesucht und meine Dozentin, die die Bachelorarbeit betreut hatte, kannte das Buch vorher nicht und musste das dann erstmal lesen und ich glaube, ein paar Wochen später kam sie dann zu mir und meinte, sie hatte das während einer Dienstreise gelesen und dass sie so Probleme hatte, da durchzukommen. Aber also nicht, weil der Inhalt schlecht war oder so, sondern einfach, weil es auch sprachlich schon relativ anspruchsvoll ist. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich mich ein bisschen auf die, also dass ich ein bisschen auf die Sprache in dem Buch schaue, beziehungsweise mein Oberthema war ja, Elitarismus und so Moral Ambiguity im akademischen Setting in Büchern, am Beispiel von The Secret History. Und habe dann auch noch ein bisschen auf die Narration geschaut, also auf die Erzählweise. Es ist schwierig, darüber zu erzählen, ohne jetzt vielleicht auch das Buch zu spoilern. Aber im Grunde dessen geht es quasi darum, dass der Protagonist von dem Buch, welcher aus einer Mittelstandsfamilie kommt, an einer privaten Elitärschule in den USA angenommen wird und dort eine Gruppe von Studierenden kennenlernt, die alle selber schon gut aus guten finanziellen Verhältnissen kommt und er ja, kommt in diese Gruppe rein, ja, passt sich auch der Gruppe ein bisschen an und ich fand das interessant, einfach mal zu schauen, okay, wie verändert sich sein Sprechstil, wie verändert es sich, wie, also das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und ja, ich wollte schauen, wie der Protagonist quasi die Szenerien beschreibt und wie die Sprache dabei selber so eine gewisse, ja, elitäre Form annimmt oder wie schon relativ hohes Englisch benutzt wird, um die Szenen darzustellen. Ja, welche Bedeutung das quasi so im Allgemeinen hat, um es jetzt mal so grob runterzubrechen.
Unglaublich spannende Themen und ich bekomme richtig Lust, das ein bisschen durchzulesen. Aber vielleicht ein bisschen abschließend, wem würdet ihr im Groben das Anglistik-Studium ans Herz legen? Oder wo seht ihr vielleicht auch einen Nachteil und einen Vorteil?
Also ich denke, bevor wir eine Empfehlung aussprechen, wäre es vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wir hatten ja am Anfang schon mal drüber geredet, ein Anglistikstudium ist nicht dasselbe wie der Englischunterricht. Und ich denke, es ist vor allem wichtig, da reinzugehen mit dem Gedanken, dass man nicht dasselbe wie in der Schule erwarten sollte und dass einem die englische Sprache schon irgendwie Spaß machen sollte. Also, dass man das jetzt nicht als, also, dass man nicht das Anglistikstudium wählt, weil es vielleicht so die beste Wahl war oder weil es keinen NC gab oder ähnliches, sondern man sollte da wirklich schon reingehen, weil einem englische Literatur gefällt, weil einem vielleicht auch Sprache auf irgendeine Art und Weise gefällt. Vor allem, da zumindest ich auch das Gefühl hatte, dass im ersten Jahr auch so ein bisschen ausgesiebt wurde. Deswegen das wäre auf jeden Fall das, was ich finde, was wichtig zu sagen sein sollte, dass man Spaß an Englisch haben sollte.
Auf jeden Fall. Um dieses ausgesiebt vielleicht nochmal ein bisschen zu elaborieren. Ich glaube, was Laura meint, ist einfach, dass in den ersten zwei Semestern die Grundlagen für den Rest des Studiums gelegt werden. Das heißt, man hat in den ersten zwei Semestern den Großteil der ganzen theoretischen Grundlagen. Das heißt, man beginnt quasi von Grund auf neu zu lernen, was Linguistik bedeutet, was Literaturwissenschaft bedeutet. Und ich persönlich fand das super, super interessant. Ich habe das wirklich gerne gemacht. Ich kenne aber auch Leute, die aufgrund dessen, weil es ihnen eben weniger gelegen hat, ihr Studium dann nach dem zweiten Semester abgebrochen haben. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass es zwar in den ersten Semestern wirklich anstrengend sein kann und wirklich teilweise vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber dass es das auf jeden Fall wert ist. Aber man muss sich teilweise ein bisschen durchkämpfen. Besonders, weil man am Ende des zweiten Semesters auch eine große Sprachwissenschaftsprüfung hat, in denen die Inhalte der ersten zwei Semester direkt abgefragt werden. Und ja, die ist dann eben, ich fand die tatsächlich eine der schwersten Prüfungen im gesamten Studium. Da fallen dann eben doch einige Leute durch, weil sie es sich in den ersten zwei Semestern zu leicht gemacht haben und vielleicht einfach nicht zu den Kursen gegangen sind. Und das ist besonders in den ersten zwei Semestern wichtig. Also man muss auf jeden Fall Arbeit in das Studium reinstecken. Also mir ist es das auf jeden Fall wert. Ich glaube, Laura auch. Aber es ist kein Studium, bei dem ich jetzt direkt sagen würde, dass das jeder machen kann, weil es ja so einfach ist.
Manchmal sagt ja auch ein Song mehr als 1000 Worte. Und wir haben euch beide gebeten, einen Song mitzubringen, der irgendwas mit eurer Studienzeit, vielleicht auch mit dem Anglistikstudium zu tun hat. Also welchen Song habt ihr uns denn mitgebracht? Und vielleicht auch so ganz kurz warum.
Okay, wir haben euch Parklife von Blur mitgebracht und man würde vielleicht erst denken, okay, das ist ja schon ein bisschen eine exzentrische Wahl. Ich muss sagen, ich habe Larissa die Idee angebracht, weil ich selber natürlich auch viel Blur in meiner Freizeit höre und weil es eine britische Popband ist, aber vor allem auch, weil ich finde, dass, also, weil das Lied selber mich auch viel im Studium begleitet hatte. Und weil das irgendwie so ein bisschen auf sehr ironisch-sarkastische Weise die Gedanken widerspiegelt, die ich manchmal hatte, wenn ich frühs um 8 Uhr morgens zur Uni laufen musste.
Ja, und vielleicht nochmal, um auf den Titel zurückzukommen, Parklife. Ich finde das Studium an der Universität Erfurt, das basiert besonders zwischen den Kursen viel auf dem zwischenmenschlichen Miteinander. Also wir sind ja beispielsweise im Fachschaftsrat Anglistik. Da haben wir in der Vergangenheit auch immer sehr, sehr coole Events veranstaltet, wie beispielsweise das Summer Barbecue im Nordpark letztes Jahr, deswegen Parklife. Aber wir haben natürlich auch andere coole Events auf dem Campus, wie beispielsweise das Campus Festival, das jedes Jahr vom Stura organisiert wird. Und deswegen, ja, ich finde, besonders im Sommer verbringt man mit Kommilitonen einfach sehr, sehr viel Zeit im Park, auf der Wiese. Deswegen finde ich diesen Songtitel auch sehr passend.
Und wir hören jetzt Parklife von Blur.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
All the people
something to do with your four-sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round.
Damit willkommen zurück zu Studentenfutter. Wir sind jetzt gerade in der Mensapause und wir haben für euch wieder spannende Kategorien aus unserem Studentenleben mitgebracht. Ich denke, wir starten gleich mal rein mit Ein Scheitern kommt selten allein. Alicia, was hast du mir mitgebracht?
Ich habe eine schwierige Situation mit einer Professorin mitgebracht. Und zwar schreibe ich gerade eine Hausarbeit, die muss Mitte September fertig sein. Jetzt hatten wir das Problem, dass wir unsere Professorin ewig nicht erreichen konnten per Mail. Also sie hat wirklich sehr, sehr lange nicht geantwortet. Das heißt, wir sind dann zur Studentenangelegenheit und zu der Sekretärin etc. und haben es dann geschafft, dass sie uns dann geantwortet hat und meinte, ja, technische Probleme. Aber über die und die E-Mail-Adresse können wir sie erreichen. Was ich dann auch gemacht habe, ich habe ihr eine Nachricht geschrieben und sie hat wieder eine Woche nicht drauf reagiert. In dem Sinne, ein Scheitern kommt selten allein. Es ging ganze 2 Runden.
Und was hast du jetzt für ein Learning rausgezogen? Also wie gehst du gerade damit um und was erhoffst du dir vielleicht jetzt auch?
Mein Learning, also bis jetzt, ich hatte die Wahl, ob ich eine Klausur schreibe oder eine Hausarbeit mache. Ich habe mich für die Hausarbeit entschieden und ich glaube, das nächste Mal nehme ich die Klausur. Weil, also, wenn der zu dem Termin nicht kommt, dann ist das nicht so schlimm für mich.
Ich glaube, da kann ich mit meinem Scheitern auch relativ gut anschließen, weil ich glaube, dass dein Scheitern hat ja gezeigt, dass nicht alles immer nach Plan läuft. Man plant sich einen sicheren Urlaub und alles Mögliche und am Ende kommt dann halt irgendwie, dass sich die Dozentin nicht meldet. Und ich hatte eine ähnliche Situation. Also, wir befinden uns ja jetzt gerade nach der Prüfungsphase. Und ich hatte eine Prüfung, für die habe ich verdammt viel gelernt, also mehr als für alle anderen Prüfungen zusammen, weil halt irgendwie schon klar war, dieser Dozent, der ist halt, ja, schlechthin einfach ein Arschloch. Und für den muss man viel lernen und deshalb habe ich halt wirklich auch alles gelernt. Aber letztendlich kam in der Klausur nicht das dran, was ich gelernt habe. Also auch nicht so von wegen, naja, es kam halt irgendwie ein bisschen nicht dran, was ich gelernt habe, sondern es kam ultra viel dran, was ich nicht gelernt habe und was ich halt auch irgendwie nicht hätte lernen können, weil es halt nicht auf den Vorlesungsfolien stand. Und das war für mich, glaube ich, ein ziemlich starkes Learning, weil ich halt so mitbekommen habe, naja, egal wie viel ich dafür gelernt hätte, es hätte nichts geändert. Es stand nicht auf den Vorlesungsfolien. Ich hätte es nicht, keine Ahnung, ich hätte es nicht wissen können. Und ich glaube, das Learning haben auch viele Mitstudierende von mir dann auch gezogen, dass es okay ist, auch diese Klausur nicht zu bestehen. Und dass man da auch irgendwie mit klarkommt und sagt, naja, es gibt immer einen Zweitermin. Also man kann Klausuren ja immer 3-mal schreiben. Und naja, dann muss man halt in den Zweitermin reingehen. Da gibt es da nichts drumherum.
Wie heißt denn der Arschlochprofessor?
Ich glaube, das kann ich nicht sagen. Einfach noch aus Angst, dass ich ihn irgendwann nochmal haben möchte und ich nicht weiß, wie sehr man irgendwie gehört wird im Radio. Aber ich glaube, das Learning auch daraus ist, glaubt dem, was höhere Semestler sagen. Wenn die sagen, der Professor ist ein Arsch, dann stellt euch darauf ein, dass das ein Arsch ist. Wenn ihr hört, dass der fiese Klausuren macht, dann wird der sehr fiese Klausuren machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn du so Hinweise hörst, folgst du denen dann immer?
Schwierig. Also ich habe in der O-Phase erstmal nicht drauf gehört und habe mich für ein Seminar angemeldet und habe das erste Mal, als ich da war, schon festgestellt, dass er seine Studenten und vor allem seine Studentinnen irgendwie so gar nicht mag. Es war ganz lustig. Der ist dann irgendwie, hat er die ganze Zeit gesagt, dass wir die Aufzeichnung schon haben und nicht mitschreiben sollen und so. Wir waren Erstsemester und er hat dann am Ende gesagt, nee, wir sind doch jetzt schon im 5. Semester und hat sich da aufgeregt. Wie Sau. Ja, Ich habe mich dann ausgetragen, ich bin dann nicht mehr hin und ich habe von 5 Leuten, die weiter da geblieben sind, gehört, dass das eine sehr gute Entscheidung war. Und ja, vielleicht hätte ich da mal auf die anderen hören sollen, die das vorher schon gesagt haben.
Ist auch so, ich hatte jetzt eine Vorlesung gehabt, wo eine Übung angeschlossen war und da wurde uns halt auch immer gesagt, dann von den höheren Semestern und allen anderen, ja, ihr müsst eigentlich nicht zu dieser Vorlesung hingehen. Und ich habe irgendwie schon viele versucht, da hinzugehen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, so, nee, ich gehe da einfach nicht mehr hin. Und es war die beste Entscheidung überhaupt, weil die Vorlesung war einfach nicht relevant für die Klausur. Das heißt, trust den Sachen, die die höheren Semester sagen.
Aber um nochmal zurückzurudern, das, was du meintest mit dem, du hast Angst, dass du den irgendwann nochmal siehst oder nochmal ein Seminar bei dem machen musst, möchtest, wie auch immer. Das kann ich sowas von nachfühlen. Ich habe doch über diese wundervolle Präsenzhausarbeit geredet. Ein Konzept, was für immer einen Platz in meinem Herzen hat. Ich dachte, mega, ich komme um die drum rum. Aber wenn ich dem Musterstudienplan folge, habe ich bei den beiden Professoren, die sich das ausgesucht haben, nächstes Semester Seminare, Pflichtseminare.
Deshalb ist es wichtig, ab und zu mal zu gucken, wen sieht man vielleicht nochmal und über wen äußert man sich dann vielleicht doch nicht kritisch vor deren Augen. So, es sind ja gerade Semesterferien, das heißt, man hat gar nicht so viel Uni. Man ist also sehr viel zu Hause in Erfurt oder in der anderen Studienstadt. Und das heißt, man lernt da auch relativ viel. Was hast du denn außerhalb der Vorlesung gelernt? Außerhalb der Vorlesung gelernt.
Ich habe Folgendes gelernt. Und zwar habe ich zu Hause 2 Schlangen, erwachsene Kornnattern, und die haben Eier gelegt. Und ich habe recherchiert, alles gut. Die brauchen so 60 bis 80 Tage zum Schlüpfen. Am 50. Tag haben wir schon reingeleuchtet, haben festgestellt, na, die haben sich nicht entwickelt. Die sind grün geworden, schon so gammelig-mäßig. Wir waren mehrere Male kurz davor, die wegzuschmeißen und ich hätte sie auch eigentlich wegschmeißen müssen. Und dann gucke ich heute Nacht rein und die sind alle bis auf 1 plötzlich geschlüpft. Wir haben reingeleuchtet, es waren keine Babyschlangen drin. Die haben sich, also innerhalb von 2 Tagen, haben die eine Entwicklung hingelegt, die einen Monat gebraucht hätte. Also, don't trust your eyes.
Ich bin auch so ein bisschen bei Tieren gerade eingestiegen. Weil ich außerhalb der Vorlesung, ich würde sagen, das wäre sogar fast ein Scheitern gewesen, aber während der Klausurenzeit ist man nicht viel in der Uni. Also man kann höchstens in die Bibliothek gehen, aber